NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Ulrike Heckmann. Guten Abend. Nach Merz-Interview relativierende Aussagen zum Koalitionsvertrag. Unser Gesprächsthema gleich. Außerdem russische Angriffe auf Zivilisten in ukrainischer Stadt Sumy. Erneut israelischer Angriff auf Krankenhaus in Gaza. Ausnahmen bei US-Zöllen für IT-Produkte. Erstmals regierungstreue Gegenproteste in Serbien. Stichwahl ums Präsidentenamt in Ecuador. Papstbesuch zum Auftakt der K-Woche auf dem Petersplatz. Und Thema im Sport unter anderem der Handballpokalsieg für den THW Kiel. Damit zunächst nach Berlin. Gerade erst haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Schon gibt es relativierende Aussagen des designierten Kanzlers CDU-Chef Merz. Im Interview mit der Bild am Sonntag betont er, dass die angekündigten Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen nicht sicher sind, genau wie eine schnelle Mindestlohnerhöhung. Genau die aber war einer der Wahlkampfversprechen der SPD. Uwe Jahn im Hauptstadtstudio. Es klingt, als stelle Merz den Koalitionsvertrag oder zumindest Teile davon schon wieder in Frage.
Ja, das kann ich verstehen, aber wenn man tatsächlich noch mal genauer hinschaut, stellt es sich etwas anders dar. Wir haben eine sehr berühmte Seite inzwischen schon im Koalitionsvertrag, sind ja knapp 150. Besonders berühmt ist die Seite 51. Da steht nämlich der sogenannte Finanzierungsvorbehalt drauf. Das heißt, alle Maßnahmen, die in diesem Koalitionsvertrag drinstehen, können nur kommen, wenn tatsächlich der Staat auch genug Geld dafür hat. Und wir sind ja im Moment in einer Situation, allein schon, wenn wir uns die Entwicklung bei den Zöllen angucken, wo tatsächlich auch die wirtschaftliche Entwicklung stark leiden könnte und möglicherweise dann dadurch auch weniger Geld in der Staatskasse ist. Das heißt, kurz gesagt, hat Friedrich Merz nicht viel anderes nochmal formuliert, als auch in diesem Koalitionsvertrag steht. Also der Mindestlohn zum Beispiel, um konkret darauf einzugehen, der Mindestlohn wird von der Mindestlohnkommission festgesetzt. Man hat formuliert, dass er in 2026 in Höhe von 15 Euro erreichbar ist und dass die Kommission sich darum kümmern muss. Das heißt, tatsächlich steht es nicht festgeschrieben, sondern man hat es im Grunde genommen dieser Kommission überlassen, nur als Symbol eine Zielvorgabe, schon mal eine Zahl genannt. Aber mehr als ein Symbol kann das eigentlich gar nicht sein.
Es ist ja grundsätzlich nicht ungewöhnlich, dass in Koalitionsverträgen manches vage gehalten wird, Pläne formuliert werden, für deren Umsetzung dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Enthält dieser Koalitionsvertrag denn besonders viele Vorbehalte, weil sich da unter auch außenpolitischem Zeitdruck zwei zusammengerauft haben, die eigentlich nicht miteinander regieren wollten?
Ich glaube, das Wort Druck ist in jedem Falle hier sehr angebracht. Denn egal, ob man wollte oder nicht, ist ja der Druck so stark, also allein schon durch die internationale Situation, ich habe es eben schon gesagt, aber eben auch aufgrund der innenpolitischen Situation, wenn man mit der AfD nicht regieren will, gibt es ja praktisch gar keine andere Option. Und das macht natürlich schon einen gewissen Druck. Mein Eindruck ist, dass bei allen erwartbaren Aversionen und Antipathien tatsächlich diese zwei, wie Sie sagen, also CDU, CSU und SPD, da zusammengerauft haben und tatsächlich jetzt auch wollen.
Erstmal fehlen ja noch die Voten der Parteien. Bei der CSU, da reicht das Ja des Parteivorstands. Das gab es inzwischen, weil bei der CDU steht in zwei Wochen noch ein kleiner Parteitag an. Und bei der SPD ab Dienstag die Mitgliederbefragung. Sind da die relativierenden Äußerungen von Merz nicht Gift?
Also ich finde, dass er nicht in diesem Maße relativiert. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass zum Beispiel die Jusos ja auch schon klar gemacht haben, dass sie an einigen Punkten von diesem Koalitionsvertrag enttäuscht sind und deswegen davon abraten, zuzustimmen. Alles das halte ich für sehr normale Entwicklungen, ehrlich gesagt. Also wenn die Jusos sich zufrieden geben würden und es in der Sozialdemokratie jetzt Grabesruhe herrschen würde, dann wäre das auch, würde ich mal sagen, in gewisser Weise verdächtig und würde auch, glaube ich, die Basis nicht zufriedenstellen. Das heißt, es gibt Gegenstimmen, ja, es gibt auch Gegenargumente, weil natürlich ein Koalitionsvertrag voller Kompromisse steckt und diese Gegenargumente gibt es dementsprechend natürlich auch auf beiden Seiten. Aber im Moment sehe ich das Mitgliedervotum pro Koalitionsvertrag noch nicht ernsthaft in Gefahr, wobei es auch noch nicht ganz sicher ist. Das stimmt
natürlich. Das Abstimmungsverhalten beeinflussen könnte ja neben den Aufforderungen von zwei Juso-Verbänden, Sie haben es angedeutet, Bayern, Schleswig-Holstein, die schon sagen, unsere SPD-Mitglieder sollten mit Nein stimmen. Da gibt es ja auch noch andere Reaktionen auf den Koalitionsvertrag, wie die jetzt am Wochenende vom VdK und den Krankenkassen, wie Reformen von Krankenpflege und Rentenversicherung aussehen sollen und wie sie finanziert werden sollen, sei im Koalitionsvertrag noch nicht ausbuchstabiert, so die Kritik.
Ja, tatsächlich ist es auch noch nicht ausbuchstabiert und es sollen ja in verschiedenen Bereichen dann auch Kommissionen eingesetzt werden, um da Lösungen zu finden. Nun muss man sagen, dass die Rentenversicherung in Deutschland zum Beispiel, aber es gilt eigentlich auch für die Krankenversicherung, das sind, jemand sagte mal, Jahrhundertwerke und die kann man mal nicht in wenigen Wochen Koalitionsverhandlungen bis ins Detail neu regeln. Also da habe ich schon Verständnis. Natürlich wachen jetzt der VdK und die Krankenkassen sehr aufmerksam über das, was jetzt kommt, aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich jetzt zum großen Stolperstein werden können muss für die Koalition und für die Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Ich glaube eher, dass es jetzt darauf ankommt, dass man sich nicht allzu ungeschickt verhält auf beiden Seiten, um den jeweiligen Koalitionspartner nicht zu verärgern. Aber ich finde eben, dass das bis jetzt auch noch nicht erfolgt ist.
Apropos SPD-Mitgliederentscheid, der ja Dienstag beginnen soll. Dazu ist morgen schon eine sogenannte Dialogkonferenz geplant mit den Mitgliedern. Wie läuft die ab?
Also, man muss sich das so vorstellen, das ist ein Veranstaltungsort in Hannover, morgen Abend gegen 18 Uhr. Da ist Platz für ungefähr 600 Leute. Man kann die Veranstaltung aber auch im Livestream angucken. Möglicherweise machen davon viele SPD-Mitglieder auch Gebrauch, denn es wird tatsächlich die gesamte Spitze dort Rede und Antwort stehen. Also nicht die gesamte Spitze, aber also es ist viel Prominenz da. Also Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, Hubertus Heil, der amtierende Arbeitsminister, Lars Klingbeil, Parteivorsitzender, Saskia Esken, Parteivorsitzende, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern und Matthias Mirsch, der Generalsekretär. Also wer Kritik hat und wer da seine Fragen loswerden will, hat zumindest da die Parteispitze vor sich, was vielleicht auch als ein Zeichen an die Basis zu werten ist. Wir nehmen euch ernst.
Mit Informationen und Einschätzungen aus dem Hauptstadtstudio Uwe Jahn. Bei einem schweren russischen Raketenschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind heute mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Der ukrainische Innenminister warf Russland einen gezielten Angriff auf Zivilisten vor. Aus Kiew, Florian Kellermann.
Eine Reporterin von Radio Svoboda berichtete unmittelbar nach den Einschlägen vom Ort des Geschehens. In ihrem Video sind ringsherum brennende Autos und zerstörte historische Gebäude zu sehen. Viele Menschen seien hier unterwegs gewesen, Familien mit Kindern seien spazieren gegangen. In der Nähe gäbe es viele Cafés und Restaurants, so die Reporterin. Auch ein städtischer Linienbus, der auf der Straße unterwegs war, sei getroffen worden und völlig ausgebrannt. Dazu sagte der Leiter der Militärverwaltung von Sumy, Volodymyr Artyuch. Leider sind alle Passagiere des Busses gestorben. Wir sind gerade dabei, die Leichen zu bergen. Diese Menschen waren gerade auf dem Weg zurück vom Gottesdienst. Gerade als der Bus vorbeifuhr, ist der Gefechtskopf der Rakete über ihm explodiert. Ukrainische Medien lasen die Reaktion von Volodymyr Zelensky vor, die der ukrainische Präsident im Internet weit verbreitet hatte. Nur Verbrecher tun so etwas. Eine harte Reaktion der ganzen Welt ist nötig. Von Seiten der USA, von Seiten Europas, von allen, die ein Ende des Kriegs und dieses Tötens wollen. Russland dagegen will genau solchen Terror und zieht den Krieg in die Länge. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige unterwegs gewesen, bemerkte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha. Ein derartiger Angriff sei etwas absolut Böses, kommentierte er. Auch in der Ukraine feiern alle Christen heute Palmsonntag, weil das Osterfest in diesem Jahr auch für alle orthodoxen Kirchen auf den kommenden Sonntag fällt. Der ukrainische Publizist Vitali Portnikov kommentierte, Russland versuche es kaum noch zu kaschieren, dass es gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung treffen wolle.
Terror завжди має логіку.
Der Terror hat immer eine Logik. Ein wichtiges Ziel ist es, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Ukrainer sollen daran erinnert werden, dass nur eine Kapitulation vor Russland die Raketenangriffe auf ihre Städte beendet. Ein zweites Ziel, die ukrainische Gesellschaft zu destabilisieren. Der Konflikt soll schärfer werden zwischen denen, die den Widerstand gegen die russische Aggression für notwendig halten, und denen, die meinen, es sei doch nicht wichtig, welche Staatsflagge über ihrer Stadt weht, wenn nur endlich die Raketenangriffe aufhören. Der Beschuss von Sumy war der zweite verheerende Angriff auf die ukrainische Zivilbevölkerung innerhalb von 10 Tagen. Vor etwas über einer Woche schlug eine russische Rakete in Kryvyi Rih im Südosten der Ukraine in einem Wohnviertel ein. 19 Menschen starben, unter ihnen 9 Kinder. Das russische Verteidigungsministerium erklärte später, es habe ein Restaurant getroffen. Dort hätten sich ukrainische und westliche Militärs aufgehalten. Ein Video aus dem Restaurant zum Zeitpunkt des Einschlags widerlegt diese Behauptung.
Israels Armee hat Berichte über einen Angriff auf ein Krankenhausgebäude im Norden des Gazastreifens bestätigt. Ziel sei eine Kommandozentrale der Hamas in dem Gebäude gewesen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Nach palästinensischen Angaben wurde ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens in der Nacht bei einem Luftangriff getroffen und teilweise zerstört. Dabei handelt es sich um das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt, das einzige christliche Krankenhaus in dem Küstenstreifen. Vertreter der anglikanischen Kirche aus Jerusalem haben den Angriff verurteilt. Ein Gebäude des Krankenhauskomplexes sei zerstört, 2 weitere beschädigt worden. Nur 20 Minuten vor dem Angriff seien Patienten, medizinisches Personal und Vertriebene aufgefordert worden, das Krankenhaus zu verlassen. Ein Kind sei bei der Evakuierung gestorben. Dem Bericht der Kirchenvertreter zufolge wurde das Krankenhaus bereits zum 5. Mal angegriffen. Israel beschuldigt die Hamas, in dem Krankenhaus eine Kommandozentrale betrieben zu haben. In diesem Gazakrieg sind zahlreiche Angriffe auf Krankenhäuser dokumentiert. Nur wenige können noch arbeiten und das auch nur eingeschränkt. Israel hatte gestern angekündigt, die Angriffe und den Vormarsch der Truppen im Gazastreifen noch einmal auszuweiten. In weiteren Gebieten wurden Menschen zur Flucht aufgerufen. Seit Israel den Krieg in Gaza Mitte März wieder aufgenommen hat, sind nach UN-Angaben rund 400.000 Menschen erneut vertrieben worden. Rund um den schmalen Küstenstreifen hat die israelische Armee sogenannte Sicherheitszonen eingerichtet. Im Norden und Osten sind sie zum Teil über 1 Kilometer breit. Im Süden ist die Zone derzeit am größten. Die Stadt Rafah gilt inzwischen als menschenleer. Auch aus Khan Yunis, dem zweitgrößten Ballungsraum in Gaza, wurden Menschen vertrieben. Sie sollen in eine sogenannte humanitäre Zone im Westen des Gazastreifens gehen. Hilfsorganisationen beklagen jedoch, die Menschen könnten dort kaum versorgt und untergebracht werden. Seit 6 Wochen lässt Israel keinerlei Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen, in dem mehr als 2 Millionen Menschen leben, also auch keine Nahrungsmittel, keinen Treibstoff, der unter anderem zum Betrieb von Wasserpumpen gebraucht wird, und auch kein medizinisches Material. Deshalb verschärft sich die humanitäre Lage drastisch. Im Gazastreifen gelten nach UN-Angaben inzwischen 92% der Gebäude als zerstört oder beschädigt. Ziel der Offensive ist nach israelischen Angaben, Druck auf die Hamas auszuüben, die zusammen mit anderen Terrororganisationen noch immer 59 Geiseln in ihrer Gewalt hält. Davon sollen 24 noch am Leben sein. Eine Delegation der Hamas ist zurzeit zu Gesprächen über eine Waffenruhe in Kairo. Berichte über Fortschritte gibt es aber nicht.
Die Regierung Trump macht einen weiteren Rückzieher in ihrer Zollpolitik. Für bestimmte Elektroartikel wie Smartphones und Computer gibt es nun Ausnahmen, auch für Produkte aus China. Tim Krohn.
Wieder eine Kehrtwende, bislang ohne jede weitere Erklärung. Nur so viel war Donald Trump bislang zu entlocken. Er wolle, sagt er, was die Halbleiter betrifft, morgen eine konkrete Antwort geben. Der Druck auf Trump war zuletzt noch einmal deutlich gewachsen. Gerade was Handys und Computer betrifft, Speicherchips, Flachbildschirme und so weiter, hätten die hohen Zölle gegenüber China wohl zu deutlich steigenden Verbraucherpreisen in den USA geführt. Unternehmen wie Apple oder Dell, Nvidia oder Microsoft beziehen einen Großteil ihrer Produktionsbestandteile aus China. Mehrere Finanzdienstleister reagierten heute erleichtert. Eine riesige schwarze Wolke für die Tech-Investoren sei verschwunden. Die Trump-Zölle hätten die gesamte Branche um ein ganzes Jahrzehnt zurückwerfen können. Der wohl künftige deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz warnte heute vor den Folgen der chaotischen Zollentscheidungen. Trumps Politik erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz im Handelsblatt. In dem Interview sprach sich der CDU-Vorsitzende erneut für eine transatlantische Freihandelszone aus. 0% auf alles, sagte Merz. Das wäre für beide Seiten besser.
In Serbien gehen die Menschen seit Monaten gegen die Regierung von Präsident Vucic auf die Straße. Nun versammelte der Populist erstmals seine Anhänger für eine Gegendemonstration und verfolgt damit mehrere Ziele. Aus dem ARD-Südosteuropa-Studio Florian Haas.
300.000, so viele waren es bei den Massenprotesten in Belgrad vor einem Monat gegen Vucic. Nun sind es bei der Großkundgebung für Vucic 55.000, wie das Archiv für öffentliche Versammlungen schätzt. Die Zahl gilt als seriös, auch wenn Vucic an diesem Abend und tags darauf von mehr als doppelt so vielen Menschen spricht. Viele der Anwesenden sind wohl auf Staatskosten hier, heißt es in den unabhängigen Medien. Gegendemonstranten halten passend dazu einigen Bussen Geldscheine entgegen. Und nicht wenige der Zuschauer, ob bezahlt oder nicht, verlassen schon während der Rede des Präsidenten die Versammlung. Einer Rede, in der Vucic die seit mehreren Jahren geplante neue politische Bewegung offiziell ankündigt. Willkommen ist jeder Arbeiter, jeder Bauer, jede Hausfrau und jeder Hausherr. Willkommen ist jeder ehrliche Mensch, der sich seinen Lebensunterhalt verdient, der für seine Kinder und für sein Land kämpft. Und deshalb seid ihr alle willkommen. Der 55-Jährige, der seit rund 3 Jahrzehnten eine führende Rolle im serbischen Parteien- und Regierungssystem einnimmt, gibt sich als Mann des Volkes, während er erklärt, dass er dem Land neue Energie verleihen will und warum es dafür die neue Bewegung braucht. Weil wir immer noch eine große Anzahl arroganter lokaler Anführer und Funktionäre haben, die nicht mit dem Volk sprechen wollen. Nun, wenn du nicht mit dem Volk sprechen willst, werden dich diejenigen ersetzen, die mit dem Volk sprechen wollen. Diejenigen, die bereit sind zuzuhören und diejenigen, die bereit sind, auf das Volk zu hören. Das klingt nach einer Distanzierung von der regierenden serbischen Fortschrittspartei SNS, der Vucic selbst angehört, aus der aber Anhänger für die neue Bewegung rekrutiert werden sollen. Bis Ende Juni soll sie formell gegründet werden und die Regierung unterstützen, wie Vucic sagt. Manche Kritiker sehen darin den letzten Trumpf, den Vucic nun ausspielt, angesichts der anhaltenden Studentenproteste und der schlechten Umfragewerte. Wer sich zu kritisch äußert, wird von Anhängern des Präsidenten auch mal angegangen, wie an diesem Tag der Journalist Nemanja Jasarovic, der als Serbienhasser beschimpft und dessen Kamerateam attackiert wird. Unterstützung erhält Vucic vom bosnischen Serbenführer Milorad Dodik, Putin-Freund und Präsident der überwiegend von Serben bewohnten Teilrepublik Republika Srpska, die er vom Landesteil Bosnien und Herzegowina loslösen will. Jeder müsse seinen Aufgaben in den Schulen und an den Fakultäten nachgehen. Nur so werde Serbien in der Welt akzeptiert.
Im von hoher Kriminalität geplagten Ecuador findet heute die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Dennoch, junge Präsident Noboa setzt auf eine harte Hand gegen die Drogenkartelle, doch die Gewalt im Land hält an. Nun könnte die Linke zurück an die Macht kommen. Umfragen deuten jedoch auf eine knappe Entscheidung hin. Unsere Korrespondentin Anne Herberg mit Eindrücken aus den letzten Stunden des Wahlkampfs.
Am Wochenende vor der Stichwahl in Ecuador schreitet Eric Prince, Gründer der umstrittenen US-Sicherheitsfirma Blackwater, mit entschlossenem Blick durch den Süden von Guayaquil. Häuser werden gestürmt, Razzien gemacht, Drogen sichergestellt. 650 Polizisten und Militärs begleiten ihn, dazu der Sicherheitsminister, Dutzende Journalisten und Kameras. Prince macht Wahlkampf für Präsident Daniel Noboa.
Next Sunday, the people of Ecuador can choose law and order.
Am Sonntag können sich die Menschen in Ecuador für Recht und Ordnung entscheiden und Daniel Noboa wählen. Oder sie können Ecuador wie Venezuela aussehen lassen. Ein Narkostaat mit massivem Drogenhandel, Kriminalität, Sozialismus und der damit verbundenen Verzweiflung. Der Schulterschluss mit dem Trump-vertrauten Prince, dessen Söldner 2007 im Irak unbewaffnete Zivilisten getötet haben, soll kurz vor Urnengang noch mal zeigen, Präsident Daniel Noboa zeigt harte Hand im Kampf gegen die Drogenkartelle und Gangs, die das früher vergleichsweise ruhige Ecuador in ein Drehkreuz für Kokainexporte nach Europa und die USA verwandelt haben und in das Land Südamerikas mit den höchsten Mordraten. Ecuador hat schon einen Präsidenten. Ecuador hat einen Kämpfer. Daniel Noboa, so ist es, der Präsident für die Amtszeit 2025 bis 2029. Noboa, 37 Jahre jung, Sohn eines steinreichen Bananenunternehmers, gewann 2023 überraschend vorgezogene Wahlen. Er rief einen internen Krieg gegen die sogenannten Narkoterroristen aus und schickte das Militär auf die Straßen. Doch die Bilanz ist ernüchternd. Der vergangene Januar war der blutigste in der Geschichte des Landes. Und Menschenrechtler denunzieren Missbrauch durch die Sicherheitskräfte. Und auch mit der Wirtschaft geht es nicht voran. Stromausfälle legten das Land lahm, Jobs fehlen, Perspektiven. Frieden und soziale Gerechtigkeit statt Krieg, das verspricht Luisa González. Die 47-jährige Linke hat 2023 knapp gegen Noboa verloren. Nun legt sie gleich auf. Kein Hass mehr, keine Konfrontation. Wir brauchen keine Söldnerarmeen oder Mörder. Wir haben Selbstkapazität. Was fehlt, ist Führung. Ihr politischer Ziehvater ist Rafael Correa. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Der Ex-Präsident, der im Exil lebt und in Abwesenheit wegen Korruption verurteilt wurde, polarisiert das Land wie kein anderer. Für die einen steht er für eine goldene Zeit. Ecuador erlebte damals, ab 2007, einen Boom, gestützt auf Öleinnahmen, die Armut sank. Für andere ist Correa ein autoritärer, korrupter Caudillo, der mit Mafias paktierte. Entscheidend wird sein, wohin die Stimmen des Drittplatzierten aus der ersten Runde gehen. Leonidas Issa, der dem einflussreichen Dachverband und der Partei der Indigenen vorsteht. Und der hat sich bereits klar für Luisa González positioniert. Ob sich die Rückendeckung auch in Wahlstimmen niederschlägt, ist damit noch nicht gesagt. Erwartet wird ein knappes Rennen. Beide Kandidaten haben bereits Vorwürfe geäußert. Die jeweils andere Seite könnte das Ergebnis manipulieren.
In der kommenden Woche geht die katholische Kirche mit Ostern ihr höchstes Fest. Am Ostersonntag spricht der Papst traditionell den Segen Urbi et Orbi. Der Vatikan lässt noch offen, ob der amtierende Papst auch diesmal an den Feierlichkeiten teilnehmen wird. Die Ärzte raten ihm von öffentlichen Auftritten erst einmal ab. Doch am heutigen Palmsonntag, dem Auftakt der Karwoche, überraschte das Oberhaupt der katholischen Kirche mit einem Besuch in der Menge. Aus Rom, Lisa Weiß.
Mit der Palmsonntagsmesse hat die Karwoche in Rom begonnen und auch Papst Franziskus war auf dem Petersplatz dabei, wenn auch nur kurz am Ende der Messe. Er wünschte den Gläubigen einen gesegneten Palmsonntag und eine gesegnete heilige Woche. Die Messe auf dem Petersplatz hat der argentinische Kurienkardinal Leonardo Sandri geleitet, denn Papst Franziskus ist immer noch angeschlagen. Der 88-Jährige war über einen Monat wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, braucht immer noch zeitweise zusätzlichen Sauerstoff durch eine Nasenkanüle. Ob und inwieweit Franziskus am Programm der Karwoche und an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird, ist noch unklar. Nach Angaben des Vatikans hängt das auch vom Wetter ab. Grundsätzlich scheint es Papst Franziskus aber besser zu gehen. In der vergangenen Woche ist er mehrmals unerwartet öffentlich aufgetreten. Er hat dem Papstgewand in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore gebetet, hat sich mit einer Art Poncho im Petersdom gezeigt und war auch kurz bei einer Messe auf dem Petersplatz dabei. Außerdem hat er das britische Königspaar Charles und Camilla privat empfangen. Ein offizieller Besuch war zuvor wegen des Gesundheitszustands des Papstes abgesagt worden.
Und damit zum Sport und meinem Kollegen Florian Neuhaus und zum Handball. Nach dem Nervenspiel im Halbfinale hat es der THW Kiel geschafft und im deutschen Handballpokal seiner Titelsammlung eine weitere Trophäe hinzugefügt.
Ja, du sagst es. Gestern hatten die Kieler ihr Halbfinale gegen die Rhein-Neckar-Löwen erst nach Verlängerung mit 32:31 für sich entschieden. Heute stand das Endspiel gegen die MT Melsungen an. Und gegen den Bundesliga-Zweiten setzten sich die Schleswig-Holsteiner mit 28:23. Durch. Aus Köln berichtet Daniel Neuhaus.
Die Arena in Köln, ein Jubelmeer in Weiß und Schwarz. Die Zebras der THW Kiel freut sich, bejubelt den 13. Erfolg im DHB-Pokal. Der Titel wandert nach 2022 mal wieder nach Kiel. Und am Ende war es ein hochverdienter Erfolg. Die erste Halbzeit packend, eng umkämpft. Und dann nach zwei Dritteln des Spiels konnte Melsungen nicht mehr mithalten. Die Lücken in der Abwehr der Nordhessen wurden größer. Und die Kieler, sie fanden sie mit traumwandlerischer Sicherheit. Vor allem Erik Johansson mit 7 Toren und 5 Vorlagen entscheidend. Und ganz hinten Andreas Wolf, der deutsche Nationalkeeper mit einem Sahnetag. 16 Paraden. Er mitentscheidend für diesen Titel, über den sich die Kieler freuen mit ihren Fans wie kleine Kinder. Und die MT Melsungen hat es wieder nicht geschafft, betrauert diese Niederlage und wartet nach wie vor auf den ersten nationalen Titel der Vereinsgeschichte. Der THW Kiel besiegt die MT Melsungen im Pokalfinale mit 28-23.
Wir haben schon gehört, dass Kiels Torhüter Wolf heute einer der Besten war und der gab auch nach dem Spiel die Richtung vor.
Es ist ein fantastisches Gefühl, das war eins unserer Ziele vor der Saison. Ich bin froh, dass wir das erreicht haben und der Abend heute gehört uns.
Einen wichtigen Sieg gefeiert hat auch Fußball-Bundesligist Werder Bremen. Das Team von Trainer Ole Werner gewann das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart durch einen Treffer in der Schlussminute von Oliver Berg mit 2:1. Der Schotte hatte schon vorher auch zum 1:1 getroffen. Nach einer gelb-roten Karte für den Ex-Bremer Nick Woltemade musste Stuttgart eine knappe halbe Stunde in Unterzahl spielen. Durch den Sieg zog Bremen in der Tabelle an den Schwaben vorbei. Die Europapokalplätze sind damit nur noch 3 Punkte entfernt. Und Goalgetter Berg glaubt daran, dass im Saisonendsport wirklich noch was geht für Bremen.
I hope so, yeah. I hope so. That's the goal. Obviously, we have to believe to get there, and hopefully we do, and we keep pushing for it.
Sein Team müsse also nur daran glauben und weiter darauf drängen. Im zweiten Sonntagsspiel zwischen Frankfurt und Heidenheim steht es gerade 2:0 für die Eintracht. Ein Audio-Livestream zum Spiel finden Sie bei sportschau.de oder in der Sportschau-App. Die Schweriner Volleyballerinnen haben das Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Nach dem klaren Heimsieg gegen Suhl gewannen die Mecklenburgerinnen auch auswärts. Der Finalgegner steht noch nicht fest. Bei den Männern haben die Gießen Grizzlies das Endspiel erwartungsgemäß verpasst. Gegen Titelverteidiger Berlin verloren die Niedersachsen auch das dritte Spiel. Beim Radsport-Klassiker Paris-Roubaix hat Mathieu van der Poel den Titel-Hattrick gefeiert. Der niederländische Spezialist verwies Topstar Tadej Pogacar, der das erste Mal dabei war, auf den zweiten Platz. Und zum Schluss kommen wir noch zur Formel 1. Beim großen Preis von Bahrain hat sich der Australier Oscar Piastri den Sieg gesichert. Der McLaren-Pilot gewann vor George Russell im Mercedes und seinem Teamkollegen Lando Norris.
Danke an Florian Neuhaus. Und das waren die Themen des Tages heute mit Ulrike Heckmann. Die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast in der ARD-Audiothek.